Das ist ein richtiger, so wie bei den Pilzen, das ist so ein richtiger Bitch-Move von Mutter Natur. So, das ist lecker und das bringt dich um.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der diesmal nicht nur ein Food-Podcast ist, sondern auch ein True-Crime-Podcast. Hallo Jule.
Hi Anke.
Wir tragen heute kiloweise Bärlauch aus dem Wald raus.
Aber nur so viel, wie wir eigentlich dürfen. Wir sind ja brav.
Also nicht kiloweise.
Du wirst nachher noch das sehr, sehr deutsche, sehr schöne Stichwort nennen.
Vorher möchte ich ein bisschen philosophisch mit dir sprechen.
Ich bitte darum.
Und zwar ist mein Gefühl, dass Bärlauch sammeln, Pilze sammeln für Leute ist, die sich nicht Pilze sammeln trauen. Dabei kann man sich auch beim Bärlauch sammeln echt gut vergiften.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil Pilze sammeln ist so dermaßen advanced business. Ich habe ja sogar mal so ein Pilzsammelseminar gemacht, wo ich dann wirklich mit so einem Experten und 10 unbescholtenen Bürgern und 10 Körbchen in den Wald gelatscht bin. Und der Typ hat quasi an jedem Pilz, den man in die Luft gereckt hat, oder man hat drauf gezeigt, besser, hat er gesagt, ja, Moment, also der hat ja so einen giftigen Zwilling, lass mal gucken, kniet sich hin, zückt sein Messer, macht einen Schnitt, es läuft irgendwie blaue Farbe raus oder es verfärbt sich und so. Nein, an dem würden wir sterben. Okay. Und deswegen würde ich sagen, Pilze sammeln wirklich nur für Experten, die sich super sicher sind. Und Bärlauch ist eindeutig für Einsteiger.
Vielleicht auch, weil der einfacher zu finden ist und stärker verbreitet ist.
Und in der Saison ist ja wirklich, du machst einen Schritt in den Wald und der komplette Waldboden ist ja voll mit müffelnden, wunderschönen grünen Blättern.
Saison geht noch bis ungefähr Mai.
Mhm, wir müssen uns dran halten.
Wir werden jetzt Mitte April haben. Mhm. Das heißt, also man sagt so, dass man den ernten kann und dass es den dann eben auch zu kaufen gibt, bis der blüht, weil der dann einfach nicht mehr so viel Aroma hat. Mhm. So, der wird dann nicht schlecht oder so, aber schmeckt halt einfach nicht mehr so geil. Ich habe mich auch gefragt, warum man so eine Elster wird, wenn man sammelt.
Also, dass du da wirklich mit einem Wäschekorb aus dem Wald rausläufst.
Ja, vielleicht kein Wäschekorb, aber vielleicht, also bringen wir mal dieses deutsche Wort in die Runde.
Bitte.
Handstrauß-Regel.
Der Handstrauß.
Der Handstrauß ist, finde ich, auch ein bisschen Interpretationssache, was so zwischen Daumen und Zeigefinger passt. Das kann halt auch je nach Hand größer oder kleiner sein.
Kann variieren. Meine Hände sind sehr, sehr klein. Das heißt, mein Sträußchen ist bedeutend kleiner als das von Menschen, die halt über 1,60 groß sind.
Am Ende läuft es wie beim Kiffen auch auf Eigenbedarf hinaus. ich habe dazu ein schönes Zitat aus dem Bundesnaturschutzgesetz, Paragraph 39, mhm. Absatz 3. Demnach darf eben jeder, Zitat, wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechtenfrüchte, Pilze, Tee und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.
Wobei man da ja auch regelmäßig gar nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt hier eigentlich gerade ein öffentlicher Bereich oder gehört das nicht vielleicht doch irgendjemandem?
Ja, tatsächlich gehört fast jedes Grundstück jemandem.
Ja.
Und du darfst es auch von Grundstücken pflücken im Wald, die jemandem gehören,
ach,
wenn
was?
Du das zum Eigenbedarf machst. Du darfst es nicht pflücken in Naturschutzgebieten, mhm, und wenn es eingezäunt ist.
Hm.
Und demnach kann man das verhältnismäßig eindeutig eigentlich meistens sagen. Also wenn da dieser grüne Vogel ist und Naturschutzgebiet ist, dann nicht. Mhm. Und halt auch nicht über oder durch den Zaun klettern.
Mhm.
Ja, ich sag's, wie es ist. Ich habe eine Elster in mir wohnen. Ich habe das auch nicht nur bei Bärlauch. Ich habe das auch bei so September, Ende August, Anfang September, da fallen so schöne Baumhaselnüsse, mhm, von den Bäumen oder die grünen Walnüsse, wo man dann unreife Walnüsse erntet.
Mhm.
Und Mir fällt es dann manchmal muss ich mich aktiv dann dazu entschließen, das ist jetzt auch okay und du brauchst gar nicht so viel.
Ich glaube, ich habe in dem Zusammenhang ausnahmsweise den latenten Vorteil, ich bin nicht so der Naturtyp. Ich finde Natur super, ich unterstütze Natur, wo ich nur kann, aber ich muss mich da nicht unbedingt jetzt stundenlang durch den Wald schlagen, sondern ich bleibe dann auch gerne auf dem Weg und sehe dann rechts und links Dinge und denke mir, ja, alles, was so in Armlänge Abstand ist, das mache ich. Und auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen dieses, weil man es vielleicht auch einfach schon so oft gemacht hat, dann kommst du nach Hause und hast halt nicht einen Handstrauß Bärlauch oder du hast halt den Handstrauß Bärlauch von jemandem, der sehr groß ist und sehr große Hände hat und dann musst du das Zeug ja auch verarbeiten.
Mhm.
Und da sind wir ja wieder bei unserer, ich weiß gar nicht was, die Silvesterfolge, so dieses Messi-Hortertum und dann weißt du genau, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen Müllsack voll Bärlauch und was mache ich denn alles damit? Friere ich davon die Hälfte ein, dann landet das Zeug im Froster, dann kriegt's Gefrierbrand. Und da bin ich mittlerweile kurz vor der 40 angekommen und denke mir, ach du, ich nehme mal so ein kleines Sträußchen und das verarbeite ich sehr zeitnah. Und dann freue ich mich, wenn ich da nochmal Bock drauf habe und mir noch was hole. Oder aber, ja gut, dann freue ich mich halt aufs nächste Jahr.
Mhm. Ich habe das auch zum Beispiel beim Bärenpflücken so, dass ich dann auch mit sehr zerdornten Armen teilweise zurückkomme, weil ich noch hinten in den Strauch rein will, weil da noch eine besonders schöne Beere ist.
Aber nee, da bin ich zu bequem für, schlicht und ergreifend. Und wenn da irgendwo auch noch eine Spinne rumeiert, dann bin ich ganz raus. Dann denke ich mir, ach du, ich habe jetzt hier meine drei Himbeeren. Reicht auch. Ciao.
Bei Bärenpflücken ist ja dann auch immer, wo ist dann die Pissgrenze für Hunde, ne?
Genau das. Genau.
Dass man auch so
ist
denkt,
bei Bärlauch aber auch ein bisschen.
Ja, das, also genau. Bevor wir über gute Bärlauch Suchplätze sprechen, würde ich einmal ganz kurz den True Crime Part dieses Food Podcasts.
Ich freue mich so sehr.
Es ist eigentlich, es ist so auch geil. So ein bisschen alle Jahre wieder mäßig, dass dann in den irgendwie Zeitungen oder in den Agenturen halt so, ja, sowas aus dem Bereich Panorama oder Kurioses oder Vermischtes auftaucht. In diesem Jahr zum Beispiel sind in Baden-Württemberg schon 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. Bärlauch sichergestellt worden.
Mhm.
Und kann man wirklich davon ausgehen, dass das jetzt nicht für die private Tiefkühltruhe gepflückt wurde. Und dann ist in Niedersachsen ein Mann aufgegriffen worden, der hatte 40 Kilo Knollen dabei. Also der hat quasi die Bärlauchpflänzchen mit der Knolle, das ist ja ein Zwiebelgewächs.
Mhm.
Und deswegen hat das unten so eine kleine Knolle eben, wo dann die Wurzel rausgeht. Und der hat dann die Knollen eben mitgenommen. Weiß man jetzt nicht, aber vielleicht wollte er sie einpflanzen. Teilweise wird die Knolle aber auch so für so ein bisschen dubiose Medizin benutzt.
Oh,
und so.
Ah. So. Ich hatte jetzt natürlich in meiner nicht mehr ganz so jugendlichen Unschuld sofort auf, ja, da hat jetzt jemand halt das Geschäftsmodell Kräuterzucht, Kräuterverkauf für sich entdeckt. Aber wenn du dann mit der Information um die Ecke kommst, da ist möglicherweise ein wenig medizinische Zweitverwertung am Start, das hat ja auch direkt wieder eine andere Crime-Dimension.
Ja, und generell steckt natürlich aber auch hinter der Handstrauß-Regelung dieses Ding, dass man natürlich, und das weiß auch die Elster in mir, mit der Natur pfleglich umgehen sollte und dass man zum Beispiel auch nicht komplette Pflanzen eigentlich, man darf komplette Pflanzen mitnehmen, tatsächlich, man kann die sich theoretisch auch dann in den eigenen Garten reinpflanzen, dann wartet man irgendwie so 2 Jahre, dann hat man den ganzen Garten voll Bärlauch, weil das sich wirklich vermehrt wie bescheuert.
Ja.
Aber man sollte zum Beispiel eigentlich auch nur einzelne Blätter pflücken. Das hat teilweise eben auch einen Sicherheitsaspekt. Müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Und ich finde immer, dass eine ganz gute Faustregel ist, dass wenn man von dieser Bärlauchpflückstelle weggeht, die nicht aussehen sollte, als hätte da eine Brandrodung stattgefunden.
Ja, absolut.
So.
Und zwar nicht nur mit dem Gedanken, dass da Leute, die später kommen, auch noch was von haben, sondern vor allen Dingen mit dem Gedanken, du möchtest ja vielleicht im nächsten Jahr wieder an diese Stelle kommen und möchtest gerne, dass dieses Stückchen Natur irgendwie dann wieder ein paar müffelnde Geschenke für dich hat. Also mach's halt einfach nicht kaputt.
Genau, und Bärlauchstellen, also ich mach's tatsächlich so, dass ich, damit ich halt einfach safe bin, den Bärlauch an Stellen pflücke, wo die Mutter von einer Freundin von mir gesagt hat, da gibt's Bärlauch, da gibt's Bärlauch. Da gibt's Bärlauch.
Jo.
Und da gehe ich dann hin.
Jo, genauso.
Weil es ist mir ein bisschen zu whisky.
Ja.
Also ich will jetzt auch nicht alle Merkmale von den Pflanzen aufzählen, die ebenfalls giftig sind und so ähnlich wie Bärlauch aussehen. Ich droppe euch da einen Link in die Shownotes rein.
Sehr gut.
Aber wir reden da zum Beispiel von Herbstzeitloser, von Maiglöckchen, Aronstab, Weißwurz und der giftigen Gartentulpe. Finde ich, könnte auch so ein Harry Potter Charakter sein, die giftige Gartentulpe.
Ja, richtig.
Aber es sind halt auch teilweise Pflanzen, die eben mit dem Bärlauch zusammen potenziell wachsen und alleine deswegen sollte man den blattweise pflücken, damit man nicht aus Versehen so ein giftiges Blatt dann mit einpackt.
Ja, und das Gemeine ist wirklich, also ich kenne von dieser Aufzählung vor allen Dingen das Maiglöckchen und das Gemeine ist, die sehen sich so ähnlich. Und sie stehen auch sehr gerne in der Nähe. Sie wachsen in etwa zur gleichen Zeit.
Genau.
Das ist ein richtiger, so wie bei den Pilzen, das ist so ein richtiger Bitch-Move von Mutter Natur. So, das ist lecker und das bringt dich um.
Aber genau, deswegen sollte man aber eben sich die Blätter dann auch gut angucken.
Ja.
Und dann gibt es eigentlich schon sehr eindeutige Unterscheidungsmerkmale, zum Beispiel, ob da nur ein Blatt rauswächst oder ob die Blätter in so Büscheln wachsen und sowas. Und das steht dann zum Beispiel in dem Link auch drin. Und das ist ja dann auch wieder ein Argument dafür, den Bärlauch achtsam zu pflücken.
Und du hast vorhin mich quasi ein wenig geläutert, beziehungsweise ich warte noch ein Momentchen auf die Läuterung, weil ich dachte, der ultimative Move ist, wenn du dir nicht sicher bist, zerdrück das Blatt ein bisschen zwischen deinen Fingern und riech dran.
Mhm.
Und wenn dir da halt dieser Knoblauchgeruch entgegenkommt, ding, 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 dann ist das Bärlauch. Und du sagst, no, das ist nicht die sichere Methode.
Ja, das klappt beim ersten Blatt. Und dann riechen halt deine Finger nach Knoblauch.
Ah.
Und dann riecht das zweite und dritte Blatt, auch wenn es ein Maiglöckchen ist, nach Bärlauch.
Oh,
du müsstest
das
dir halt, natürlich. Du müsstest dir halt nach jedem Blatt die Hände waschen.
Oh, ja. Oh.
Selbst das Problem.
So einfach das ist es manchmal. Ja, gut.
An einem Blatt kann man es testen, aber nicht an zweien.
Mhm. Okay, vielleicht gucken wir uns einfach alle den Link an, den die Anke da geteilt hat oder
und
teilen wird.
Also
und dann überleben wir die Bärlauchsaison.
Ich will auch, also mir macht es voll Spaß, Sachen zu sammeln und so. Und wie gesagt, ich gehe da halt an Stellen, wo eben ich weiß, das ist Bärlauch und das ist nicht ein Maiglöckchenfeld, was hier steht. So. Und wir geben hier keine Empfehlungen ab und uns hören Menschen, die sich nach freiem Wissen und Gewissen und nach bestem Wissen und Gewissen dafür entscheiden, in den Wald zu gehen und Bärlauch zu sammeln. Ansonsten gibt es aber auch Bärlauch auf dem Markt
Im
Supermarkt,
einfach
im Gemüseladen.
Ich war die Woche im örtlichen Supermarkt und da ist er auf einmal einzeln verpackt neben dem Schnittlauch.
In Handsträußen.
Also wirklich sehr, sehr kleine
Handsträußchen.
Mini kleine Händchen. Und das ist dann so wirklich die absolut sichere Bank und man muss nicht irgendwie Angst haben, dass man sich da möglicherweise gerade ein Maiglöckchen reinzieht.
Das wäre dann schon vorsätzlich, wenn da ein Maiglöckchen zwischen wäre.
Das wäre wirklich das Allerletzte. Nein,
und da könnte man dann, glaube ich, auch jemanden für verklagen.
Wenn man das noch schafft.
Ich glaube, Maiglöckchen ist nicht ganz so schlimm wie Herbstzeitlose, aber ansonsten, ja, einfach nicht machen.
Nee.
Das passiert auch. Also, passiert auch nicht. Ein anderes Ding, wovor im Bärlauch-Kontext immer wieder gewarnt wird, ist, dass da angeblich Eier dran sein könnten vom Fuchsbandwurm.
Ja.
Da muss man aber mittlerweile sagen, die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist wahrscheinlicher. Also früher hieß es gerne mal, wenn man sich sicher sein will, soll man Bärlauch bei 60 Grad abkochen.
Mhm.
Und mittlerweile gibt es aber Studien, die halt sagen, na, also so wahrscheinlich, wie das mal gemacht wurde, ist es tatsächlich nicht.
Naja, und also man kann, wie gesagt, immer auch ein bisschen die Pipi-Grenze irgendwie noch mit einplanen. Ja, obwohl man da im Wald eigentlich auch nicht so ganz vor geschützt ist, also wo jetzt der Hund oder der Mensch da sein Geschäft verrichtet, einfach mal gründlich vorher waschen.
Aber ja auch, ob da jemand durchgelaufen ist.
Ja.
So,
ja.
Also da, wo ich immer hingehe, da ist an der einen Seite so ein kleines Mäuerchen, kein Zaun.
Mhm.
Und auf der anderen Seite wird es quasi begrenzt von so einem Fluss und da läuft halt einfach keiner durch, der spazieren geht. So.
Ja, wie gesagt, ich rate ansonsten wirklich sehr
in den Supermarkt.
Zum Markt, ganz genau. Und dann passiert nichts.
Und ich kriege tatsächlich beim Bärlauch, wenn der dann plötzlich im Supermarkt oder im Markt ist, ganz ähnliche Gefühle wie beim Spargel oder beim Rhabarber. Das ist so richtig, dass ich so denke,
yes,
jetzt sind wir da.
Yeah.
Jetzt wird die Übergangsjacke nur noch angezogen.
Ohne Witz. So. Ja, jetzt ist Frühling, du bist da. Gib mir Bärlauch. Auch gerne Kombination aus Bärlauch und Spargel. Also ich feiere die Saison. Ich freue mich total, wenn das da ist. Und das ist auch wirklich so, weil die Saison halt so kurz ist, ist es so ein Ding, Zugriff jetzt, schieb das nicht vor dir her, sag nicht, ach komm, in 2 Wochen machen wir das erst, sondern nee, mach's jetzt und dann freue ich mich richtig drauf.
Mhm.
Und ja.
Bin dann aber auch, also ich, für mich ist es okay, wenn die Bärlauchsaison vorbei ist, als wenn die Spargelsaison vorbei ist.
Absolut, ja. Beim Spargel bin ich wirklich einigermaßen schwermütig. Beim Bärlauch ist so, ja, habe ich auch genug gegessen.
Ich habe jetzt 7-mal diesen Atem gehabt.
Ja.
Es gibt ja Leute, die behaupten, davon kriegt man keinen Knoblauchatem. Lüge. Das sind Leute, die haben vielleicht keinen Geruchssinn.
Ja, frage ich mich auch. Nee, sehe ich ganz anders. Und das ist auch, ich finde, das ist so ein bisschen wie dieses Zwiebelding, so eine gute Idee, irgendwo rohe Zwiebel dran zu machen, ja, lecker, aber du hast halt einfach diese Zwiebel ewig im Rachen und am besten auch noch am nächsten Tag, trotz Zähneputzen und hier Zungenschaber und allem Pipapo.
Es ist so, als würde so ein Bärlauchblatt auf der Zunge einfach drauf liegen bleiben.
Und genauso ist es mit dem Bärlauch auch. Du isst das Zeug, egal in welcher Form, egal ob als Butter, als Pastafüllung, als Brot. Und da hast du auf jeden Fall für den Rest des Tages hast du Bärlauch im Rachen. Da kannst du machen, was du willst.
Du hast aber gerade schon 3 fantastische Zubereitungsarten von Bärlauch einfach so gedroppt.
Oh yeah, aber klar. Ich würde sagen, wir kommen jetzt endlich mal zum spaßigen Teil.
Hier.
Genau, wir kommen endlich zum spaßigen Teil und reden darüber, wo wir überall diesen Bärlauch reinstopfen. Ich sehe hier das Wort Pfannkuchen. Und da muss ich mal ganz kurz sagen, da sage ich ja zu. Einfach mal ein bisschen Bärlauch kleinschnibbeln und in den Pfannkuchenteig. Finde ich mega. Und wir haben möglicherweise in der letzten Folge ja auch eine neue Spargelbeilage freigeschaltet.
Und da hast du direkt mal gesagt, ich kenne das jetzt, ich bereite das jetzt zu.
Und ich dachte mir, die Anke hat gesagt, das ist sowas wie ein salziger Kaiserschmarrn, nennt sich Kratzete, kann man zum Spargel machen mit Hollandaise. Bin ich sofort losgestapft, bin an einem Busch Bärlauch vorbeigekommen und dachte mir, ja, yeah, come on home with me, hab den klein gehackt unter diesen Teig drunter und hab einfach mal Bärlauch-Kratzete gemacht, Kratzete. Und es war geil. Es war richtig, richtig gut.
Hast du dir gedacht, klassisch kommt da Schnittlauch rein. Am Ende ist Schnittlauch auch ein Allium.
Und es ist Bärlauchzeit.
Allium
also
ist Allium und Spargelzeit und Bärlauchzeit.
Also mach's rein. Und ja, war fantastisch. War richtig, richtig gut. Hat mir sehr gefallen.
Das gefällt mir gut. Das freut mich. Ich bin auch echt ein großer Fan von dieser ganz klassischen Bärlauchbutter.
Ja.
Ich finde halt, ich mag halt aber auch so Lauchbutter oder Lauchblütenbutter. Ich finde alles Zwiebelige, dann noch ein paar Salzflöckchen rein und vielleicht noch eine kleine Zitronenzeste. Finde ich irgendwie gut.
Und nehme ich mal an die Hand. Nehme ich mal mit auf die Reise. Wie machst du diese Butter? Weil ich habe schon relativ oft so ein bisschen underwhelming Bärlauch oder auch Schnittlauchbutter bekommen, wo nicht so eine richtige Emulsion wieder stattgefunden hat und wo irgendwie relativ viel Wasser auf einmal drin war und oder wo irgendwie so ein bisschen der Bärlauch war irgendwie zu grob geschnitten und hat dann nicht so richtig den Geschmack an die Butter abgegeben.
Ich finde, du sagst bei zu grob geschnitten schon das Richtige.
Mhm.
Also ich finde, es gibt eine feine Leute-Version, da würde man dann halt vielleicht den Bärlauch mixen und dann vielleicht noch durch ein Sieb streichen und dann hätte man nur noch die Pulpe und dann hätte man so eine richtig leuchtend grüne Butter.
Mhm.
Da würde man dann vielleicht die Butter sogar vorher aufschlagen, damit sich das noch besser verbindet.
Das wird schon sehr geil. Mhm.
Und ich finde, das kann man aber auch total gut machen, wenn man den Bärlauch wirklich fein schneidet.
Ja.
Und das, da sind wir dann eher so, finde ich, im klassischen Kräuterbutterbereich.
Ja.
So wie in meiner Familie eine Kräuterbutter zubereitet wurde mit gehackten Kräutern eben. Und solange man dann nicht so super lange Bärlauchfäden hat, die einem dann wie Zahnseide in den Zähnen hängen, finde ich das irgendwie auch voll okay.
Und ich finde, key ist einfach auch im Kräuterbutterbereich, dass man die Butter bei Raumtemperatur verarbeitet.
Ja, total.
Dass die einfach, dass die weich ist, dass man die richtig schön gleichmäßig verrühren kann. Dann wird die noch ordentlich abgewürzt, Salz, vielleicht ein bisschen schwarzer Pfeffer, bisschen Cayenne, bisschen Zitronenzeste.
Mhm.
Und dann wird das so richtig schön gleichmäßig verrührt und ist nicht so.
Du bist gerade richtig am Tanzen.
Ja, aber
das
sicher.
Richtig schön.
Ja, ich fühl die Butter. Und ist so dass halt alles von dieser wunderbaren Butter eben mit den Kräutern und den Gewürzen vermischt wird.
Genau.
Und das nicht halt irgendwie so eine
bröckelige, so
halbgare Situation ist. Und das ist so dieses, was so ein bisschen underwhelming ist. Finde ich auch im Kräuterbutterbereich. So, nee, komm. Ich weiß, Butter temperieren sprechen wir, glaube ich, auch mal in einer Butterfolge separat mal drüber.
Ja.
Butter weich kriegen ist manchmal ein Pain, aber so eine weiche Butter, die, ja, die lässt sich einfach viel, viel besser verarbeiten und das Ergebnis ist viel, viel geiler.
Ich habe auch tatsächlich mal nach so einem Bärlauchstreifzug mit zwei großen Handsträußen Bärlauchkimchi angesetzt.
Oh, erzähl mir alles.
Das funktioniert tatsächlich im Prinzip. Also normalerweise, klassisch wird ja Kimchi aus Chinakohl gemacht. Der dann, also man bricht ja vorher die Struktur, bevor man das in Chili, also in dieser Gochugaru-Paste, und manche Leute tun da auch noch ein bisschen so ein Slurry rein aus Reismehl und Wasser, damit es besser fermentiert. Man kann auch noch eine Nashi-Birne pürieren.
Oder ein bisschen Daikon. Rettich ist auch gerne noch drin.
Genau, manche Leute tun auch Fischsoße rein, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass du halt, das ist ein Fermentationsprozess, der da in Gang gesetzt wird, und du salzt halt das Kraut zuerst eben ein, ja, oder den Kohl. Dann entsteht eben auch wieder so eine Lakeartigkeit, aus der nimmt man das dann raus, presst das aus und dann kommt das in Chili. Und bei Bärlauch musst du das halt nicht über Nacht einlegen, weil dort die Struktur ja viel leichter aufgebrochen wird. Das ist irgendwie eine Sache von 1-2 Stunden oder so. Und dann kommt es halt, wie gesagt, mit dieser Chili-Paste, wie man sonst auch Kimchi machen würde. Und das ist schon auch wirklich lecker. Das ist jetzt nicht so, dass man es in rauen Mengen essen kann, weil das einfach eben so eine starke zwiebelige Note hat. Ja. Aber es ist schon ganz geil auch.
Auch das stelle ich mir im Bärlauch-Kimchi-Pancake-Bereich sehr gut vor.
Ja.
Wenn da dann noch so ein etwas süßlicher, fettiger Teig drum ist. Gefällt mir.
Mhm.
Apropos süßlich und fettig und Bärlauch, was ist mit der Bärlauch-Mayonnaise?
Habe ich noch nie gegessen, will ich sofort essen.
Oder? Ist das nicht eine fantastische Idee?
Ja.
Wir sprechen später noch über das Thema Bärlauchöl, wie man das macht, Stichwort Haltbarkeit und so weiter. Also wenn man halt möglicherweise mit einem großen Strauß aus dem Wald zurückkommt.
Ich denke übrigens gerade ganz kurz noch an ein Grilled Cheese Sandwich, wo man eine Lage Bärlauch-Kimchi mit
reinschmeißt. Oh mein Gott. Oh, it's happening. Ja, das ist gut. Ich dachte gerade ganz spontan über sowas wie, wir haben ja auch, glaube ich, einmal
das
über
kann den... Das man in den Bärlauch-Mayonnaise rein.
Wir haben über den Tuna-Melt mal gesprochen, ne? Was ist denn, wenn man Tuna-Melt mit einer Bärlauch-Mayo macht? Naja, und Bärlauch-Mayonnaise ist eben,
Stinkt man auch nicht so aus dem Maul, ne? Nachdem man Tuna-Melt gegessen hat, wenn da keine Zwiebeln dann dran sind.
Ja, aber dafür riecht man nach Bärlauch. Das macht die Sache nicht bedeutend. Also kulinarisch sehr gut, aber geruchlich, und eine Bärlauch-Mayonnaise ist schlicht und ergreifend eine Mayonnaise, die halt nicht mit einem neutralen Öl hochgezogen wird, sondern eben mit diesem wunderbaren grünen Bärlauchöl. Und da kann man sich fantastische Sandwiches bauen.
Mhm.
Ich denke auch gerade irgendwie in so eine leichte Mortadella-Richtung. Natürlich, ich denke immer an Eier. Also selbstverständlich wird es irgendwie eine Eiersalatsituation mit Bärlauch-Mayonnaise geben, klar. Ja, aber ich bin froh, dass wir gerade kurz mal über Bärlauch-Mayo gesprochen haben. Und eigentlich hätten wir jetzt noch das Pesto.
Ja.
Ist auch ein Klassiker.
Totaler Klassiker. Und ich esse das irgendwie nicht so häufig. Aber ich finde es voll solide.
Absolut. So, entweder halt als saisonaler Dip auf dem Brot oder natürlich zur Pasta. Eine Bärlauchpasta ist auch immer geil.
Mhm.
Da kann man auch ein bisschen Spargel noch drunter ziehen oder ein bisschen Zitrone.
Kirschtomate.
Finde ich fantastisch, finde ich richtig gut.
Ich bin nicht so Fan davon, Kräuter zu frittieren, nur damit man Kräuter frittiert. Manchmal finde ich aber so einen frittierten Salbei ganz schön geil.
Mhm.
Ich finde das aber manchmal irgendwie, dass ich so denke, ja, okay, du hast ein Petersilienblatt noch frittiert und drüber gelegt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vor allen Dingen, wenn es dann nur noch nach Fett schmeckt.
Ja, ich habe das mal...
Das brauche ich nicht.
Also wenn man Bärlauch in eine ganz heiße Pfanne legt mit sehr wenig Öl drin, dann ist das richtig geil, weil der ploppt dann tatsächlich auch so auf, so ein bisschen.
Ja.
Und der ist dann, man muss den dann kurz liegen lassen und dann ist der wirklich frittiert und crunchy. Ich habe das bei einer Köchin aus Kopenhagen mal gesehen, die heißt Rosio Sanchez. Die hat auch die hat diverse Restaurants in Kopenhagen, macht wahnsinnig geiles mexikanisches Essen.
Und kommt auch aus dieser,
ja, die hat auch
immer
mit Noma gearbeitet.
Noma, genau. Recipe-Bubble, na klar.
Genau, genau. Und bei der habe ich mal auf Instagram gesehen, dass die auf dem Taco diese quasi frittierten Bärlauchblätter draufgelegt
hat. Würde ich mir sofort
reinziehen.
Und dann
dachte ich so, ja, hat dann eben auch diese Zwiebeligkeit, die, glaube ich, manche Salzas dann so ein bisschen haben, ne? Und das habe ich dann einfach auch mal ausprobiert und als Topping irgendwo draufgeschmissen.
Finde ich voll geil. Wahrscheinlich wenn man das in die Pfanne legt, einmal kurz einen Schritt zurück machen, weil der Bärlauch einfach sehr viel Wasser hat.
Und deswegen ploppt er nämlich dann auch so schön
und
auf.
Und Wasser und Öl ist ja, es kann ein bisschen herausfordernd sein. Also vielleicht nicht direkt mit mit nackten Unterarmen neben der Pfanne stehen bleiben, sondern reinlegen, einmal kurz einen Schritt zurück machen, drauf warten, dass es ploppt und dann vielleicht mit einer langen Zange wieder rausfischen.
Oder man hat noch die Frischhaltefolie vom Spargelschälen auf den Unterarmen.
Also ich rate auf jeden Fall in dem Zusammenhang von weißen T-Shirts und Nähe zum Herd ab.
Und Kräuterquark.
Mhm, ja.
Finde ich, passt Bärlauch sehr gut rein.
Bin ich bei dir? Weißkräuterquark ist bei mir, es ist keine Red Flag, sondern es ist eher eine Beige Flag. Weil ich habe eine komplette Aversion gegen Kräuterquark, weil ich schon so viel beschissenen Kräuterquark essen musste. Weil Kräuterquark, finde ich, ganz, ganz häufig quasi dazu da ist, dass man mieses, belangloses Essen schneller runterschlucken kann. Dass es so eine Art Schmiermittel für lame-ass Ofenkartoffel ist. Und dann ist es, ich bin leider auch ein bisschen, ich will nicht sagen, ich bin damit aufgewachsen, aber es begegnet einem wirklich so, so oft. Dann ist das so ein Magerquark, der einfach dermaßen sauer ist.
Der auch bröckelig eigentlich
ist. Und auch nicht irgendwie glatt gerührt. Mhm. Dann ist der nicht richtig abgeschmeckt. Also da ist irgendwie so ein, keine Ahnung, 3 Körnchen Salz sind da dran, aber es hat niemand drüber nachgedacht, dass man sowas auch in lecker abschmecken kann. Also mach Salz, mach Pfeffer, mach eine Prise Zucker, ihr werdet nicht in Ohnmacht fallen, it's happening. Und dann wird an diesen super sauren Magerquark, wird am besten auch noch literweise Zitronensaft dran geschüttet, weil ist ja gesund oder so. Und dann ist da irgendwie so, sind da so 3 Halme Schnittlauch drin und dann, das ist übrigens mein Kräuterquark. Da werde ich ganz, ganz sauer und ich komme dir aber mit weit geöffneten Armen entgegen und sage, das geht auch in lecker. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle unsere wunderbare Community dazu aufrufen, macht wunderschönen Kräuterquark, aber macht ihn doch bitte lecker. Nehmt nicht Magerquark, sondern haut aber einen Löffel Schmand, einen Löffel Creme Fraiche mit drunter. Fett ist nicht unser Feind. Schmeckt das Zeug mal richtig ab. Also umrühren, Löffel reinstecken, probieren, überlegen, ist das wirklich lecker? Finden wir das wirklich lecker oder fehlt da vielleicht noch alles dran? Und vor allen Dingen, tobt euch mit Kräutern richtig. Ich finde Kräuterquark und da sind so 2 Halme Schnittlauch drin, bin ich underwhelmed. Ich will dann da auch richtig Dill, Schnittlauch, Petersilie und einen Riesenberg Bärlauch drin haben.
Ist auch eine perfekte Resteverwertung.
Total.
Ja, da kann auch wirklich alles rein.
Und noch ein Radieschen und Gartenkresse. Vielleicht noch ein Stückchen Gurke. Warum denn nicht? Aber macht's doch bitte lecker. Damit die Jule sich nicht immer so über belanglosen Kräuterquark aufregen muss. Rant over. Vielen Dank dafür. Das musste jetzt mal raus.
Ich weiß genau, was du meinst. Und bei mir tut sich da irgendwie so eine ganz komische Form von Mitgefühl fast schon auf. Weil ich finde, dass dieser Kräuterquark, beziehungsweise dieser Kräuterquark aus diesem Magerquark, wie du den gerade beschrieben hast, total sinnbildlich dafür steht, wie so das Verhältnis zu Lebensmitteln und Essen vor allen Dingen von Frauen ist. Dass es irgendwie so ist, du bist eigentlich dazu erzogen, dass du nicht zu Fettiges essen sollst. Mhm. Dass es irgendwie voll das Guilty Pleasure ist, Sahne zu essen. Mhm. Und guck mal, den Quark, den gibt's doch auch in Magerstufe. Und man isst ja auch Quark, weil man irgendwie Proteine gerne essen möchte und sowas. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen daher kommt, dass wenige Leute, die ich kenne, ein komplett normales Essverhalten haben.
Ja, ist wirklich so, ja.
Und ich meine, als Pumperessen ist es, glaube ich, unschlagbar. Da sind wir aber dann nochmal in einer ganz anderen Ernährungsform so, ja, ne?
Weiß ich nicht, ob das wirklich unsere Zielgruppe ist.
Also
gibt's auch ein Lecker.
Alle können kommen zu uns.
Sind herzlich willkommen.
Aber genau, ich glaube halt, dass das so ein bisschen daherkommt. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir eben die Angst davor in den Nullerjahren bei Kate Moss lassen können.
Ja.
Und sagen, ich nehme jetzt mal die Halbfettstufe. Das muss ja auch nicht sofort der Sahnequark sein. Man kann sich da auch rantasten.
Absolut.
So, aber ich glaube, dass das eben so daher kommt, dass man dann auch irgendwie so, ja, wie du gesagt hast, ne, dass man das dann ganz gut runterkriegt. Dass man dann, wenn da ein paar Kräuter dran sind, nicht so doll merkt, dass das vielleicht gerade eigentlich eine sehr trockene Masse ist, die man da isst.
Ja, und überhaupt so diese Darstellungsform, es hat auch so sehr starke Weight Watchers-Vibes, so die Ofenkartoffel, an der nichts dran ist, weil Kartoffeln haben keine Punkte und deswegen darf man davon wahnsinnig viel essen. Und dann
die hat man dann auch mit so einem Viertel Teelöffel Öl mit so einem Silikonpinsel eingestrichen.
Ja, wahrscheinlich noch nicht mal. Wahrscheinlich ist das eine völlig fettfreie Kartoffel Und ja, dann ist dann da halt irgendwie halt dieser Magerquark dran. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass es irgendwie ansatzweise Spaß macht, das zu essen. Aber ich verstehe komplett, weil ich meine, ich bin auch in dieser Zeit groß geworden und weiß genau, kann mich an sämtliche Werbung und Slimfast-Werbung und so weiter noch erinnern und wirklich irgendwie, dass man dafür geschämt wird, dass man sich halt dann doch irgendwie das Stück Kuchen reinzieht und sich dafür dann, man fängt sofort an, sich zu rechtfertigen. Und ja, das hat definitiv was damit zu tun. Man muss nicht direkt zum Mascarpone greifen. Ihr müsst nicht sofort euch
Ich
irgendwie.
finde auch Bärlauch passt gar nicht so gut zum Mascarpone.
Nee, eher Ricotta.
Ja, aber man braucht diese Säuerlichkeit.
Man braucht eine Säuerlichkeit, aber vielleicht hat Kräuter, also vielleicht hat Magerquark einfach ein bisschen zu viel Säuerlichkeit. Wenn jemand Magerquark mag, möchte ich ihn dafür auch unter keinen Umständen
Man
schämen.
kann ja auch Magerquark würzen.
Richtig, man kann den auch würzen und da vielleicht nicht noch mehr Säure dran schütten, sondern dann vielleicht nur den Zitronenabrieb.
Und Agavendicksaft.
Und
Oder
Agavendicksaft.
Xylit oder was weiß ich nicht.
Stevia. Obwohl Stevia finde ich auch geschmacklich weird. Aber nun gut, jedenfalls, ja, ich glaube, wir sind mal wieder on the same page. Und ja, Bärlauch im Kräuterquark, da sage ich ja zu.
Ich musste letztens tatsächlich so ein halbes Bund Bärlauch wegkriegen und auch noch einen Rest Petersilie und einen Rest Dill. Das war ganz vorzüglich. Da schmiere ich mir auch den Quark so dick auf die Brotscheibe, dass der doppelt so dick ist wie die Brotscheibe.
Ja, aber ist ja auch für den Muskelaufbau super.
Auch Halbfett- oder Vollfettquark hat Proteine.
Ja, Gym ist mein Leben, wissen wir doch. Ich finde, wenn wir gerade kurz beim Quark sind, würde ich gerne noch einen kleinen Exkurs zum Ricotta machen. Weil für Ricotta habe ich wiederum sehr, sehr viel Liebe. Ich liebe Ricotta. Ich glaube, klassisch ist es Schafsmilch. Gibt es aber auch in Ziege, gibt es in Kuh, gibt es aber auch in Schafziege und Kuh
Und gibt es
in einem
einmal in
Ricotta.
Ricotta Salata, dann kann man das so reiben.
Ja,
Schmilzt
und
dann auch nicht so
Obacht ist noch krass salziger als
Ja.
Parmesan. Schon öfter
Unfucking fassbar salzig.
in die
Das ist
Falle sind wir schon mal
eigentlich,
getappt.
das ist wie ein Feta, der trockener
Ja,
nochmal ist.
absolut. Das ist so unglaublich salzig. Das ist klassisch auf einem meiner liebsten sizilianischen Pastagerichte, die Pasta Norma. Da kommt definitiv dieser getrocknete Ricotta obendrauf. Aber ich
Das
meine
ist
den frischen,
genau.
aber den
Okay,
getrockneten mag ich auch.
ich meinte aber, du musst jetzt noch mal kurz sagen, Pasta Norma, damit die Leute keinen Wutanfall
Oh,
kriegen.
ja.
Aubergine, Tomate? Nee, wie ist das
Nee,
nochmal?
genau
Auch?
richtig. Ist eine einfach eine richtige OG-Tomatensoße, ganz normale Tomatensoße. Und da kommen quasi gebratene, schon fast frittierte Auberginenstückchen obendrauf. Und da kommt, und es ist eigentlich auch eine, Italiener wissen ja immer ganz genau, welche Nudel formt zu welcher Soße. Es sind Penne meistens, also eine kurze Nudel. Und da kommt obendrauf eben Ricotta Salata.
Und in frischen Ricotta versenkst du Bärlauch.
Ja, liebend gerne. Finde ich, eignet sich eben als Dip für alles Mögliche, weil der Ricotta, der hat so was Frisches, was leicht Säuerliches, aber er hat eben
Auch
auch,
so eine Süße
er hat eine
manchmal, ne?
Süße. Und ich finde, man merkt auch totalen Unterschied, wie bei sehr vielen Milchprodukten, ob es wirklich so ein handgeschöpfter vom Schaf ist oder ob es was Pasteurisiertes von einem großen internationalen Konzern ist. Beides lecker, beides aber sensorisch sehr, sehr unterschiedlich. Ich mag beides. Ich finde, beides hat absolut seine Daseinsberechtigung. Ich finde das als Dip total lecker. Und auf so einer Vesperplatte, wo irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Wurst, bisschen Käse, ein bisschen Essiggemüse, ein paar Nüsse drauf sind und dann isst man da halt auch so ein Schälchen mit so einem Bärlauchricotta, finde ich fantastisch.
Das stelle ich mir ja wohl, wenn auf der Vesperplatte auch noch eine Pistazienmortadella ist. Und dann macht man sich so eine Brotstücke ab und dann kommt da so unten der Bärlauchricotta drauf, auch ein bisschen obszön Fett und
Ja,
dann
schon.
fächert man da so eine rosenartig gefächerte Mortadellascheibe kommt dann da noch
Wo noch
drauf.
so ein kleines grünes Pistazien-Eckchen rausguckt.
Und
Ja.
wenn man ganz wild ist, kann man dann noch einen Kapernapfel oben drauf
Du, dann
tun.
ist Mama auch richtig wild. Ja. Und natürlich auch klassisch als Füllung für sämtliche Pasta-Geschichten. In Cannelloni rein, natürlich im Raviolo. Finde ich ganz wunderbar. Und damit bin ich dann auch gleich wirklich mit meinem Ricotta-Liebe-Vortrag, bin ich durch. Es gibt ein Video bei Instagram, was ich schon sehr lange gespeichert habe. Und ich träume manchmal nachts davon. Und zwar macht dort ein netter junger Mann, der immer in seiner Gartenlaube kocht, der macht so Ricotta-Bärlauch-Bällchen, die einfach extrem geil sind. Also er hat einen richtig guten Ricotta, er hat einen Handstrauß Bärlauch. Den Bärlauch, den dünstet der, der ist nicht roh. Er haut aber unter den gedünsteten noch ein oder zwei frische Blätter drunter, einfach um diese Schärfe nochmal reinzubringen.
Diese Zwiebeligkeit, ne?
Genau, und diesen gedünsteten, den holt er dann aus der Pfanne raus und haut den in so ein Küchenhandtuch und drückt den so richtig aus, dass da alles, so wie man es manchmal beim Spinat auch macht, ja, dass da alles an Flüssigkeit rausgeht. Dann hackt er das super, super klein. Ich glaube, er hat es auch irgendwie in Kutter, in die Moulinette reingehauen, mischt dann diese wunderbare gedünstete Bärlauchgeschichte mit dem Ricotta, schmeckt das ab. Das muss kalt werden, weil ne, der warme Bärlauch einfach den Ricotta aufwärmt und dann kann man da nicht so gut die Klößchen draus abdrehen. Dann dreht er da aus dieser Ricotta-Bärlauchmasse dreht er Klößchen ab und diese Klößchen legt er in eine Auflaufform mit Semola, also mit einem ganz feinen Grieß.
Mhm. Das ist dieser italienische Nudelgrieß.
Genau, aber also man kann letztendlich auch einfach einen Weizengrieß nehmen. Da legt er diese Klößchen rein, dann deckt er diese Klößchen auch wieder, stäubt er da den Grieß oben drauf. Das packt er über Nacht in den Kühlschrank. Also es ist kein Ei im Teig, es ist kein Grieß in dieser Ricotta-Masse. Und diese kleinen Klößchen, die kocht er am nächsten Tag ab, haut sie in die Pfanne mit ganz viel Butter und noch zwei frischen Bärlauchblättern.
Und ich finde, will sofort essen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich will sofort das Video angucken und dann will ich das sofort essen.
Ich denke, ich werde dir dieses Video möglicherweise nach der Aufzeichnung zukommen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns am kommenden Wochenende gegenseitig Bärlauch-Fotos schicken. Wie gesagt, der junge Mann nennt sich Julius Roberts. Ich finde, der macht sehr, sehr schöne Sachen. Mir ist es manchmal ein bisschen zu outdoorsy. Ich bin einfach ein Freund von fließendem Wasser.
Du magst einfach Natur nicht so gerne, hast du ja eben schon.
Nee, ich finde Natur super, aber ich finde halt auch in der Küche.
Bist nicht so gerne da.
Ich sehe sie von Weitem sehr, sehr gerne.
Guckst sie dir gerne an.
Und ich mag, wenn ich koche, mag ich total gerne, wenn da irgendwo ein Waschbecken mit fließendem Wasser ist. Weiß auch nicht warum, finde ich irgendwie gut. Jedenfalls, Bärlauchklößchen finde ich auch sehr gut und ich werde sie diese Saison sowas von ausprobieren.
Und wir werden jetzt statt Bärlauchklößchen Bärlauchgnocchi machen.
Also Mini-Klößchen. Meine liebe Anke, um die ganze Sache ein bisschen abzukürzen, habe ich hier schon mal unsere Kartoffeln vorgekocht und sie stehen vor uns und sind glühend heiß und warten darauf, gepresst zu werden. Wir machen Bärlauchgnocchi. Und ich habe ein bisschen im Gefühl, dass ich da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss. Du sagtest schon mal, Gnocchi ist nicht dein Favorit. Was ist dein Gnocchi-Problem? Komm, Anke, lass es raus.
Es sind mir einfach zu viele Arbeitsschritte.
Oh.
Einfach Kartoffel kochen, dann Kartoffel pressen, dann also Zeug da rein und dann das Kneten. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich das letzte Mal Gnocchi gemacht, als ich noch nicht wusste, dass man den Teig schnell verarbeiten muss. Dann wurde es irgendwann glitschig, dann wurde es irgendwann nervig, dann kam immer mehr Mehl da rein. In meiner Erinnerung ist es einfach total der Pain, Gnocchi zu machen. Und deswegen finde ich auch gekaufte oder italienische Restaurant-Gnocchi meistens irgendwie ganz okay.
Okay, ja, kann ich alles nachvollziehen. Umso mehr freue ich mich, dass du dich da heute trotzdem mit mir drauf eingelassen hast.
Du kochst es, ja.
Ja, ich freue mich natürlich, wenn du dich
also irgendwie einbringst. Wir kochen das zusammen, aber bei dir liegt die Verantwortung. Und wir müssen auch mal sagen,
ja,
wir haben ja schon einfach bei den pochierten Eiern fremde Sachen getestet, ungetestet. Das wird jetzt auch passieren. Du warst einfach mal bei Chefkoch.
Ich war mal bei chefkoch.de.
Und dann hast du mal geguckt, da gibt es ein Bärlauch-Gnocchi-Rezept und das wird jetzt ausprobiert. Und die Kartoffeln sind auch festkochende Kartoffeln.
Im Rezept steht wortwörtlich in Klammern Kartoffeln, festkochend, in Klammern
keine neuen
Ausrufezeichen. Was ich ein bisschen weird finde.
Weil für mich, ich bin jetzt keine Gnocchi-Expertin, aber wir haben ja schon mal auch deutsche Gnocchi gemacht. Hat ja auch super geklappt.
Deutsche Weihnachtsgnocchi.
Da genau. Kommen mehlig kochende rein, aber hier kommen festkochende rein, die sind jetzt gekocht.
Genau,
die
müssen weil einfach aus dem Grund, mehlig kochende Kartoffeln haben einfach einen höheren Stärkeanteil und wir brauchen eigentlich eine Bindung und Stärke bringt ja sowas mit. Allerdings kommen in den Teig noch, da kommt noch ein Ei rein, da kommt ein wenig Mehl und Hartweizengrieß kommt da rein. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Der Bärlauch bleibt roh. und wird einfach nur sehr, sehr klein geschnibbelt. Mhm. Und Anke, was möchtest du lieber machen?
Ich möchte Kartoffel pressen.
Das machst du so gerne.
Ja.
So, guck mal, dann hast du hier, hast du Schüssel.
Hab eine Schüssel, hab eine Presse, wird gepresst.
Und ich schnibbel mal ein bisschen Bärlauch. Ich wasche den aber vorher mal. Besser ist das. Kommt aus dem Garten meiner Mutter.
Das finde ich einfach nur geil.
Ja, und sofort riecht die Küche, so wie unser Atem in einigen Minuten riechen wird. Es ist Bärlauch-Time. Und damit der Mixer das ein bisschen besser packt, weil ansonsten, wenn man ja einfach nur diese Blätter da mixt, das wird ja nicht ganz so viel, mixe ich das Ei direkt mit.
Ja, perfekt.
Jetzt kann man auch direkt schon eine kleine Prise Salz dran machen. So. Und diese Bärlauch-Eier-Mischung kippe ich jetzt einfach zu deinen wunderschön gepressten Kartoffeln hier.
Ich will das jetzt schon vermischen, aber das darf man ja jetzt noch gar nicht.
Nee, noch nicht. Moment.
Sonst wird es eine Schleimigkeit auch.
Sonst wird es eine Schleimigkeit, genau, wenn du das da raus friemeln willst. Ich zücke bereits Mehl und Grieß. Was haben wir denn da? Okay, das ist ein Rezept. Ja, why not, mache ich auch manchmal. Das nicht mit Gramm, sondern mit Esslöffeln arbeitet. Und jetzt noch den Grieß dabei. Und bitte!
Würdest du das jetzt mit den Händen verkneten oder mit...
Ich würde es mit der Gummilutsch machen. Ich würde es mit dem Teigschaber. Und mich jetzt langsam emotional darauf einstellen, dass wir das auf eine Arbeitsfläche geben und dann nochmal mit den Händen durcharbeiten. Und was sagst du?
Ich finde, es kann entweder sehr stark gesalzenes Wasser haben oder noch ein bisschen Salz rein.
Auf jeden Fall schon eine ordentliche Bärlauchnote. Ich würde noch eine kleine Prise Salz und weißt du was, ich würde auch eine ganz kleine Prise Muskat dran machen. Was hältst du davon? Ich habe hier parallel auch schon mal das Wasser aufgestellt, weil wir sind ja so schnell. Anke, wir sind so schnell. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach diese wunderbare Masse hier mal auf die Arbeitsfläche hauen. Ich habe das Mehl schon mal in der Nähe, obwohl das macht mir eigentlich ganz guten Eindruck.
Ja. Wahrscheinlich brauchen wir eher Mehl an unseren Händen zum Formen, aber...
Ich habe jetzt den Teig quasi in vier Teile geteilt, roll da eine dicke Wurst raus. Machen wir eine Gnocchi-Probe?
Ja, komm. Damit wir nicht am Ende irgendwie 600 Gramm so. Kartoffeln himmeln.
Zum Glück kocht hier ja auch schon das Wasser.
Und Gnocchi möchte man auch, dass die simmern, ne? Nicht kochen, oder? Hier steht, dass man die ziehen lässt.
Okay, Wasser aufkochen. Runter mit der Hitze. Und rein mit unserem Klößchen.
Dem Gnocchi.
Dem Gnocchi. Ich finde, das sieht komplett stabil
aus. Ja, also der zerfällt auf jeden Fall nicht. Der hat noch nicht so viele Federn gelassen, wie zum Beispiel der Kartoffelkloß.
Oh Gott, das arme zottelige Ding, du. Ja, komm, der sieht komplett solide aus. Und ich mache mir dann echt, also entschuldige bitte, also man kann das natürlich in total schön machen, was ja auch immer im Auge des Betrachters liegt. Und dann so wirklich jeden Gnocco, einzeln mit der Gabel formen oder halt über dieses hier formschöne Holzbrett jagen. Oder man kann die einfach, man formt eine Wurst. Und dann macht man da einfach so kleine Stückchen draus. Wirklich schneidet die mit einem stumpfen Messer einfach darunter. Ich finde, dann haben die so Form wie so, kleine Kissen. Und das ist doch auch schön.
Guck mal, der Gnocchi schwimmt oben.
Nun dann, raus mit dem Biest. Und mit diesem Ergebnis bin ich doch schon total zufrieden. Danke, ich finde, die sehen aus wie hübsche kleine grüne Kissen. Wir kochen die jetzt, wie gesagt, in siedendem Wasser. Dann fischen wir die da raus. Und in der Zeit bereiten wir eine Pfanne mit Butter, Papinienkern und eben hier unseren vier frischen Bärlauchblättern vor. Auch die Butter würde ich würzen mit Salz, vielleicht eine Prise Muskat und ein bisschen Pfeffer. Und dann ziehen wir da einfach mit ein klein bisschen Magic Water, mit ein bisschen Gnocchi-Wasser unsere Gnocchi durch. Und dann wird das, glaube ich, sehr, sehr lecker.
Es war wirklich überhaupt nicht so kompliziert, wie es in meinem Kopf vorher war.
Oh, ich bin so gespannt. Ja, aber ich finde, wenn man das zu zweit macht, hat es auch vielleicht sogar ein bisschen was Meditatives.
Ist, glaube ich, auch, wenn man so ein Date hat, nicht so schlecht.
Oh ja, dann würde ich den Bärlauch vielleicht weglassen.
Ja, aber wenn den beide essen, dann ist es auch komplett egal.
Das ist eigentlich auch recht. Und einfach mal ein bisschen Weißwein dazu trinken.
Sorry,
und
außerdem, ja. Wer dich nicht mit Bärlauch atmen küsst, hatte ich eh nicht verdient. Also Maul halten.
True that.
Also.
In diesem Sinne hauen wir da jetzt mal. Wir haben noch ein bisschen Parmesan oben drauf gemacht und es riecht auf jeden Fall wahnsinnig gut.
Ich versuche sofort in allen Bissen.
Ja.
In alles Bissen.
Hm.
Hm. Cremig, butterig. Kartoffeln gefallen mir sehr gut.
Könnte wie immer, finde ich bei Kartoffelmasse echt schwierig. Könnte immer noch eine kleine Prise Salz gebrauchen. Obwohl der Parmesan obendrauf ja, schon viel rausholt.
Genau, finde ich auch. Hat auch so was Grünes eben durch den Bärlauch.
Es könnte auch noch ein Ticken mehr Bärlauch sein, aber es hat schon ordentlich Bärlauchwumms.
Mhm.
Der ist da. Und das ist dann so ein wunderbarer, wunderbarer kleiner Nudelgang. Also, kann ich mir gut vorstellen. Finde ich schön. Kann man auch noch ein paar Tomätchen oder ein bisschen Spargel drunter hauen und dann halt so einen richtig schönen, ausgewogenen Hauptgang draus bauen. Why not?
Ich muss gerade so lachen, weil ich war mal in einem Restaurant in Köln, wo es so ein, war vielleicht auch mit Bärlauch dran, so ein Gericht, irgendwie Pasta, Bärlauch, Kirschtomate gab.
Mhm.
Und dann habe ich gefragt, weil an einer anderen Stelle in der Karte grüner Spargel stand, ob die mir einfach, natürlich gegen Aufpreis, dann noch ein bisschen grünen Spargel einfach mit reinschmeißen können.
Oha.
Und weil ich halt so dachte, sorry, da steht Spargel auf der Karte, aber ich habe halt Bock auf Nudeln, könnte mir einfach für 15 Euro Spargel dazu machen. Ja, da geht sie mal in die Küche und fragt. Dann kam tatsächlich jemand aus der Küche und hat gesagt, er macht das aber auf meine Verantwortung, habe ich gesagt. Ja, ich gehe schon davon aus, dass das schmecken würde. Und dann habe ich auch gesagt, war lecker, kannst du auf die Karte setzen.
Ja.
Ist halt ein richtiger asozialer Move.
Danke, ich verstehe das wollte auch. Ich einmal alles ganz gut. Kurz von dir hören.
Mache ich auch normalerweise nicht, habe ich ein einziges Mal gemacht. Aber manchmal, denke ich, muss man auch bedürfnisorientiert handeln und einfach auch mal fragen, ob die... Ich hätte es auch voll okay gefunden, wenn er gesagt hätte, mache ich nicht. Ich hätte es auch voll okay gefunden, wenn er gesagt hätte, ich brate dir gerne Spargel und du kriegst den auf einem separaten Teller. Ich weiß auch, dass man eigentlich nicht ins Restaurant geht und sagt, ich hätte gerne das Gericht. Mache ich auch normalerweise nicht. Für Spargel mache ich eine Ausnahme.
Ich finde, es ist immer eine Frage von, es hat auch so ein bisschen was mit, so ein bisschen mit Gastroempathie zu tun. Also ich kann total verstehen, mal angenommen, ist ein Freitagabend, der Laden ist bumsvoll und dass dann halt jemand
das
sagt...
Das war so nicht.
Ja, so nee, nein, 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 das wollte ich dir damit auch überhaupt gar nicht unterstellen. Nur ich finde, unsere Community, unseren HörerInnen kann man ganz kurz erklären, warum ich sofort abwinke und sage, könnt ihr bitte nicht alle extra Bestellungen durchgeben? Und natürlich finde ich es total legitim, wenn du auf der Karte halt sagst, was weiß ich, es gibt ein Gnocchi, Bärlauch, Kirschtomatengericht und du sagst, man könnte mir da noch ein bisschen Spargel drunter hauen. Ja klar, why not? Und ich würde es einfach nur ganz kurz einordnen und sagen, ich finde, das kann man machen und ich finde, es ist auch nicht total irgendwie übergriffig. Es kommt immer drauf an, welchen Ton man wählt. Und
eigentlich
es kommt so ein bisschen drauf an.
Ich finde es fast ein bisschen übergriffig, muss ich sagen.
Naja, also ich meine, du gehst halt nicht in ein Restaurant und also es sei denn, es ist halt ein Buffet, dann kannst du dir zusammenstellen, was du möchtest. Aber ansonsten so ein bisschen...
Malatang, bei Malatang muss man nicht fragen, ob da Spargel noch mit rein möchte.
Genau, also aber ich finde es jetzt, also ich meine, häufig ist es ja auch wirklich kein Problem, gerade so bei so Sonderkarten, also wenn es die Pfifferdings oder die Spargel- oder die Bärlauchkarte gibt, dass du dann halt fragst, sag mal, kann ich das und das und vielleicht noch das dazu haben? Und ich meine, Fragen kostet ja nichts.
Genau, ich hätte auch ein Nein akzeptiert. Nein heißt eben. Nein. Auch in dem Bereich.
Und ich finde es dann auch total in Ordnung, dass der Koch in dem Fall rauskommt und sagt, auf eigene Verantwortung.
Ja, total. Also okay. Wie gesagt, okay. Voll
ja.
Okay.
Ja, aber ganz ehrlich, also da an unseren kleinen Bärlauch-Gnocchi könnte ich mir einen kleinen Spargel sehr gut vorstellen. Hätte ich gern. Hätte ich auch nachgefragt. Egal ob grün oder weiß.
Ja, grün hat nochmal, würde halt nochmal die grüne Note so ein bisschen unterstreichen.
Weiß bringt so eine Frische.
Ja, gerne natürlich auch, wenn er angebraten ist, mit Zitronensaft abgelöscht. Yum, yum. Aber ist nicht die Spargelfolge.
Ist nicht
die Bärlauchfolge. Und wir haben ja gerade schon gesagt, die Bärlauchsaison ist kurz. Und deswegen kommt manchmal auch so ein bisschen der Hang zu sagen, wie kann ich den Bärlauch haltbar machen?
Ja.
Irgendwie nicht so richtig gut, finde ich.
Finde ich auch nicht.
Ich finde, was wirklich ganz schön ist, aber auch so ein bisschen Gefahr birgt für, habe ich nachher gläserweise im Kühlschrank stehen, ist, wenn man den pflückt, Knospen mit zu pflücken.
Mhm.
Und die kann man dann fermentieren, so in 2%ige Salzlake zum Beispiel reinlegen. Man kann die, glaube ich, auch pickeln, habe ich aber noch nie gemacht. Und das wird dann auch Bärlauchkapern genannt, weil die dann eben so salzig ist und so ein bisschen was von der Kaper hat, diese Knospe.
Sehr, sehr schön, stelle ich mir richtig gut vor.
Das finde ich schön, eben auf so einen Joghurt oder auf so einen Labneh mit drauf oder sowas, ne? Das finde ich irgendwie gut, aber damit macht man natürlich auch dann nur die Knospen mit haltbar, beziehungsweise verwendet die überhaupt erst. Und was ich immer gelesen habe, ist, dass man ja auch Bärlauchsalz machen kann. Und ich bin kein Fan von Aromasalzen.
Ich auch nicht. Ich war ein bisschen besorgt. Ich habe es in unserem kleinen Leitfaden gesehen. Und also wir haben ja lediglich so ein...
Wir machen uns immer Stichpunkte.
So einen kleinen und dann steht da natürlich nicht drin... Anke liebt Aromasalz, das stand da nicht und da stand lediglich, mögen wir das?
Und du hattest Angst.
Ich hatte Sorge, ja. Mich überzeugt Aromasalz wirklich gar nicht.
Ich habe dafür gar keine Verwendung. Ich finde, das ist irgendwie oft, das kriegt man halt dann so geschenkt.
Oh, danke, dass du es sagst.
Ja. Man kriegt das so geschenkt.
Und ich liebe jeden Einzelnen, der mir das schenkt. Ich liebe euch alle.
Auch, es ist ganz lieb, aber...
ich nutze es nicht.
Wenn ich... Rosmarin und Salz brauche, dann benutze ich halt Rosmarin und Salz und nicht Rosmarinsalz oder wenn ich Chili und Salz brauche, dann, ne?
Ich vergesse es ehrlich gesagt auch immer, dass ich es habe. Ich besitze bestimmt 7 verschiedene, eins mit Algen, eins mit Zitrus, eins mit, und die sind mit Sicherheit auch, also ich habe so ein Paket mal geschenkt bekommen, das liest sich alles mega geil. Was soll denn bitte an einem Salz mit getrockneten Zitrusschalen, was soll daran denn verkehrt sein? Ich vergesse einfach, dass ich es habe.
Ja, genau. Also, weil wenn man dann halt dann tut man halt Zitrone oder Orange oder sowas und Salz halt auf dem Gericht und dann fällt einem halt nicht ein, dass man Zitronensalz rumstehen hat. Ich habe mir tatsächlich mittlerweile angewöhnt, weil ich ja regelmäßig Sauerteig mache, mache ich immer aus dem Sauerteig, der übrig bleibt, mache ich Cracker immer alle paar Wochen. Und da schmeiße ich dann einfach diese Salze mit rein, weil das dann, also die Cracker schmecken ja immer anders. So, ne? Kann man vielleicht auch mal in ein Brot reintun oder so. Ist tatsächlich irgendwann so gewesen, dass ich gesagt habe, das muss jetzt alles mal hier leer gebraucht werden und fertig.
Ja.
So, weil da habe ich wirklich in meinem Alltag gar keine Verwendung für.
Aber wäre das, also Bärlauchsalz, würde man dann die Bärlauchblätter trocknen? Und klein kuttern und in das Salz machen?
Ja,
oder
es gibt
wie?
Aber doch auch so, ja, weiß ich gar nicht. So tief bin ich da gar nicht reingestiegen, weil ich so Anti-Salz war. Ich finde generell so getrocknete Zwiebelgewächse finde ich auch nicht geil. Ich finde auch getrockneten Schnittlauch habe ich keine Verwendung
für. Auf keinen
Fall. Gar nicht. Ja. Zwiebelpulver ist was anderes. Das, ne?
Wird auch anders hergestellt. Genau. Und die Zwiebel ist auch was anderes als sowas wie ein Schnittlauchhalm. Ich finde, der Bärlauch ist einfach ein Kandidat, der wahnsinnig schnell sein Aroma verliert. Also sobald du den irgendwie klein hackst,
ja, genau.
Dauert es nicht lang und dann ist das Aroma weg. Und ja, deswegen ist auch so dieses Einfrieren, Alter, dann ist das 4 Wochen im Froster und schmeckt halt wirklich nicht mehr ganz so, wie es ohne den Froster schmecken würde.
Was ich tatsächlich ganz gut finde, ist quasi ein Bärlauchpesto zu machen,
ja,
ohne Parmesan. Mhm. Also einfach im Prinzip Bärlauch und Olivenöl pürieren, also so, dass der Ölanteil sehr hoch ist und das einzufrieren. Und das hält sich total gut.
Also eher Bärlauchöl, also auch keine Nuss, sondern wirklich Bärlauch und Öl pürieren.
Bärlauch und Öl
und
pürieren,
einfrieren.
Genau. Das Bärlauchöl, da kommen wir gleich zu, würde ich anders machen. Das ist dann wirklich, ne, das nehme ich mir dann auch nochmal 2 Monate später raus und denke so, ach guck mal, ich habe da doch noch diese Bärlauchölnummer, dann brauche ich nur noch die Nüsse, Parmesan, Nudeln, fertig. Und das klappt total gut und das verliert zum Beispiel auch nicht so das Aroma.
Okay, wie lange lässt du das da so drin? Hast du das bis ins nächste Jahr?
Ja, ich das ist halt auch was, wo man dann mal wieder Inventur macht und sieht, guck mal, da ist noch eine Bärlauchmatsche.
Im November.
Und das ist schon okay. Also...
Okay. Würde ich, wenn du sagst, funktioniert, würde ich ausprobieren. Aber da sind wir ja auch schon bei unserem wunderbaren Thema, weil, also als du gerade sagtest, Bärlauchpesto, ich finde, dass Pesto tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit der Haltbarmachung ist, weil Pesto sich ja eigentlich auch, also da kann man es zumindest, sagen wir mal, so 2, 3, 4 Wochen hinziehen und zwar einfach mit dem guten alten Pesto-Trick. Du füllst dein frisches Pesto in ein steriles Einmachglas, in ein Marmeladenglas, du weißt schon, die guten alten ausgewaschenen Senfgläser und so weiter, füllst es da rein, schüttest das mit Öl oben auf,
sodass also mit Olivenöl, quasi mit Öl abgedeckt
ist. Ja, oder halt mit einem neutralen, was immer, genau, dass es mit Öl abgedeckt ist, dass es auch nicht weiter oxidiert und so weiter. Und dann packst du dieses Glas allerdings, wir haben das immer in Alufolie eingewickelt oder halt irgendwas, was den Inhalt vor Licht schützt.
Ah ja.
Weil es ist einfach sehr lichtempfindlich, weil auch und verliert im, auch Geschmack.
Tut man das dann im Kühlschrank?
Ja.
Ja, und auch im Kühlschrank geht das Licht an.
Definitiv. Und ich meine dann, ja, also vielleicht gibt es auch noch irgendwie eine klimatisch bessere Lösung als Alufolie, aber oder man nimmt einfach von vornherein ein dunkles Glas, wenn man sowas hat.
Kannst auch ein Bienenwachstuch nehmen.
Ja, oder sowas. Auf jeden Fall, das finde ich ist auch eine, also generell so ein Pesto ist eine ganz gute Möglichkeit. Und dann hat man halt auch immer so ein Glas, also zumindest für, sagen wir mal, 4 Wochen hat man dann so ein Glas im Kühlschrank stehen und kann da regelmäßig mit einem Löffel rein und eben mal so einen Löffel Pesto.
Saubere Löffel und nachher wieder Öl oben drauf.
Genau, um es wieder hermetisch abzusiegeln, abzudichten. Genau, und dann sind wir ja eigentlich auch schon, beim Öl.
Beim Snackercise.
Bei der Hausaufgabe. Bei der Hausaufgabe, ganz genau.
Wir haben gesagt, wir wollen euch nicht dazu auffordern, Bärlauch sammeln zu gehen. Besorgt euch doch einfach Bärlauch.
Zum Beispiel auf dem Markt.
Am Ende können wir nicht wissen, wo euer Bärlauch herkommt.
Korrekt.
Und macht ein Bärlauchöl.
Ja.
Und jetzt gucken wir uns beide mit großen Augen an.
Wer sagt's zuerst? Wie machst du Bärlauchöl, Anke?
Ich mache Bärlauchöl, indem ich den Bärlauch kurz abkoche, püriere.
Oh.
Und den dann, der wird dann mit dem Öl püriert und dann wird der gefiltert.
Ich muss einmal kurz nachvollziehen, das ist mein leerer Gesichtsausdruck, der bedeutet Jule denkt. Hast du blanchieren oder dünsten gesagt? Du blanchierst also einmal im Wasser, aufkochen, Blätter rein, Blätter wieder raus, Blätter ein bisschen abtropfen.
Und dann püriere ich den mit dem Öl und dann wird das gefiltert. Dann bleibt quasi die Bärlauchpulpe übrig und dann hat man ein dunkelgrünes Öl. Also das kann man auch mit Petersilie machen. Das kann man auch mit Schnittlauch machen.
Filtern heißt durch einen Kaffeefilter oder was?
Durch einen Kaffeefilter. Hm? Kann man auch in der ersten Fuhre quasi durch ein Sieb, weil sonst wirst du wahnsinnig. Hm? Und dann jagst du das nochmal durch einen Kaffeefilter durch. Kannst du auch zweimal. Ein bisschen paar Trübstoffe sind dann da drin, da muss man es nochmal schütteln. Aber das funktioniert schon ganz gut.
Hm? Ja. Und ich habe noch eine Methode gefunden. Die würde ich zumindest mal ausprobieren und vielleicht sogar, je nachdem wie nerdy wir drauf sind, gegeneinander laufen lassen. Es gibt Leute, die sich Bärlauch schnappen und den auch roh lassen und den nicht so ganz klein schneiden, sondern eher in so, sagen wir mal, so ein Blatt in 4 Stücke.
In das, was nicht in den Kräuterquark kommt.
und diesen rohen, geschnittenen Bärlauch in Öl und das einfach mal eine Woche stehen lassen und anschließend abpassieren.
Mhm.
Würde mich interessieren, was schmeckt intensiver, was wird bitter, was wird irgendwann so ein bisschen irk?
Mhm.
Also, weil du gehst ja auf Nummer sicher, indem du den Bärlauch von vornherein blanchierst.
Ja.
Gibt mir auch irgendwie ein gutes Gefühl.
Ich habe tatsächlich nicht so viele Ängste, was Lebensmittel und Kochen und sowas angeht. Aber ich habe so eine, glaube ich, krass irrationale und übertriebene Angst vor Botulismus.
Ah,
und Botulismus ist ja dieses, ne, wenn du halt irgendwie so rohe Sachen oder sowas auch, wo noch Organismen drin sind, unter Sauerstoffausschluss, ne, wenn du das quasi in Öl oder Fett oder sowas reintust oder auch bei Konserven, du sollst ja keine aufgeblähten Konserven essen, weil da, ich habe auch keine Ahnung, was Botulismus jetzt genau ist, das sind, glaube ich, irgendwelche Bakterien und das auf jeden Fall. Habe ich schon öfter gehört, dass man zum Beispiel deswegen eben nicht so rohe Sachen in Öl und das ist keine Konservierungsmethode und so.
Ja.
Und deswegen bin ich da irgendwie so, dass ich so denke, wenn das alles einmal erhitzt wurde, dann ist mir das irgendwie sicherer.
Verstehe ich gut. Ich denke natürlich über diesen Faktor nach, wird, wenn man den Bärlauch abkocht und kuttert und so weiter, was passiert da sensorisch und was passiert, wenn man diesen Bärlauch quasi Ja, ich finde eine Woche auch irgendwie schwierig.
Also ich meine, aber man kann es ja am Ende auch in den Kühlschrank tun. Das ist jetzt auch nicht schlimmer als die Pesto-Nummer, die du eben beschrieben hast.
Ja, ne? Oder, also ich meine, wenn man halt auch so geschnittene Bärlauchblätter eine Woche lang in Öl stehen lässt, ey, das schmeckt doch viel zu krass. Was ist, wenn man halt diese Blätter...
Wahrscheinlich muss man jeden Tag mal ein bisschen probieren, ne?
Wenn man die Blätter vielleicht erstmal über Nacht da drin ziehen lässt. Also es geht einfach um diese, es sind ja einfach zwei verschiedene Arten, irgendwie Geschmack aus etwas rauszuholen. Das eine wird gekuttert und zusammen püriert und so weiter. Und dann geht es ja so Vollkontakt. Und bei so einem Kutter muss man auch mit der Hitze so ein bisschen aufpassen, dass die Aromastoffe nicht kaputt gehen und so weiter. Und das andere ist halt, irgendwie so dieses rohe Ding ausziehen zu lassen, ja, quasi.
Ich fände es auf jeden Fall auch spannend, das gegeneinander laufen zu lassen.
Vielleicht nicht mit einer Woche, sondern erstmal über Nacht. Recht hast du. Jetzt habe ich auch Angst.
Am Ende. Nein, ich wollte ja auch keine Ängste pflanzen.
Wir wollen doch Ängste nehmen.
Probiert es doch einfach aus, wie ihr wollt. Ich habe noch einen ganz mini kleinen Rhabarber-Nachklapp.
Und zwar
wir haben ja am Anfang uns gefragt, haben das wirklich Leute, ist das wirklich eine Erinnerung, eine Kindheitserinnerung, die man hat mit dem Rhabarber, den man in Zucker dippt? Und mir hat tatsächlich eine Freundin geschrieben, die hat gesagt, ja, sie hat das wirklich in rauen Mengen so verputzt, bei der Oma in der Küche.
Auf der Anrichte sitzend.
Es war auf jeden Fall eine Oma und eine Küche involviert und eine Mutter, die es nochmal bestätigt hat, dass es passiert ist. Das hat mich sehr gefreut. Also, dass es wirklich, zumindest in manchen Familien, so eine kollektive Erinnerung ist.
Das wärmt mein Herz.
Und bevor ich euch gleich auffordere, uns zu bewerten, packe ich nochmal schnell zwei Songs auf die Umami Town Playlist. Und zwar habe ich von Metric Collect Call. Haben wir alle Bärlauch gesammelt. Und dann kann man sich, nachdem man dieses Bärlauch-Date hatte, von Ariana Grande Breathe In zu hauchen.
Ich bin auch auf den Bärlauch-Atem gegangen. Ich habe mich für Bodyguard von Beyoncé entschieden, weil wir können diese Folge nicht machen und so tun, als hätte Beyoncé nicht kürzlich ein Country-Album gedroppt.
Ist, finde ich, auch der beste Song auf dem Album. Ja,
ist schon
nicht,
wirklich
ist wahrscheinlich
gut.
Vielleicht nicht der künstlerisch wertvollste, ist aber der, wo ich sofort so denke.
Nice. Und ich habe mich eben für Bodyguard entschieden, weil Bärlauch Atem kann locker diesen Job übernehmen und man kann sich damit Menschen vom Leib halten. Und der nächste Song ist, Bärlauch heißt im Englischen oder wird im Englischen sehr, sehr häufig bei Insta als Wild Garlic bezeichnet und dementsprechend haue ich noch ein bisschen 80s Power drauf. Wild Boys von Duran Duran.
Und Leute, bewertet uns. Ich gucke auch regelmäßig, ob wir neue Bewertungen bekommen haben und die Zahlen steigen.
Ja.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich sehe das, wenn ihr das macht. Ich freue mich da sehr doll drüber.
Ich freue mich über jede Nachricht so sehr.
Ich freue mich aber auch wahnsinnig, wenn ihr das einfach Leuten empfiehlt.
Ja.
Also, ne, manchmal ist man ja auch zu schüchtern zu bewerten oder was weiß ich nicht.
Oder hat keine Zeit, keinen Bock. Nee, erzählt es einfach euren Freunden, euren Kollegen oder Familie.
Wir freuen uns so doll, wenn sich Leute bei uns melden und uns erzählen,
dass sie es gekocht haben.
Ich habe letztens tatsächlich auch, der Podcast hat wieder jemanden zu mir geführt, mit dem ich vor vielen Jahren zu tun hatte, weil ein Freund von ihm das gehört hat und dann hat er den Podcast gehört und dann hat er festgestellt, dass ich das bin und da dachte ich so, finde ich irgendwie schön.
Oh.
Und diese Woche haben wir Bärlauchatem gespreadet.
Aha.
Nächste Woche gibt es eine andere schöne Spielform des Atems, den Kaffeeatem.
Freue ich mich auch drauf.
Ich stelle schon mal die Kaffeemaschine an, setze die Bialetti auf, guck, wo die Aeropress ist. Die French Press steht bestimmt auch noch irgendwo rum.
Ich bringe möglicherweise 1, 2, 3 Schnäpschen mit.
Ein Handfilter habe ich noch im Angebot, eine Chemex. Naja, mir fällt schon noch was ein bis nächste Woche. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.